viele sagen ja, man hat irgendwie innerhalb von 1, 2, 3 Jahren schon mega Erfolg. Ich glaube, man muss eher langfristig denken. Wenn du halt echt was aufbauen willst, was auch nachhaltig ist, musst du schon 10 Jahre deines Lebens investieren. Also nochmal auch überlegen, okay, was ich jetzt irgendwie cool finde, finde ich das auch noch so cool irgendwie in 10 Jahren, dass ich da irgendwie jeden Tag irgendwie noch irgendwie aufstehe und begeistert dafür bin.
Schnell und hektisch reich werden ist es eben nicht, ne? Hm.
Ja, funktioniert nicht.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und wir sitzen hier auf dem OMR-Festival und hier laufen unfassbare Menschen rum, die spannende Sachen erlebt haben, spannende Sachen geschaffen haben. Und eine davon ist Katrin Hamm. Katrin Hamm hat ein Unternehmen gegründet. Sie ist Founder und CEO bei Barrabee. Und Barrabee, ja, ich bin, habe immer so Probleme, in meinem Alter noch neue Sachen zu lernen, ist sozusagen ein Zusammenzug aus Bear von Bearhug, also eine ganz enge, feste Umarmung, und Lullaby. Und Lullaby ist ja ein Schlafliedchen. Das heißt, da ist der Name schon ein bisschen produktbeschreibend. Wir lernen jetzt mal, was Barrabee macht und vor allen Dingen auch, was so die strategischen Vorgehensweisen sind, wie Katrin Barrabee erfolgreich gemacht hat. Aber ich kann mir leider diesen Witz oder diese Frage nicht verkneifen. Erstmal, hallo Katrin, schön, dass du da bist. Ich freue mich.
Danke.
Wie hast du geschlafen?
Gestern habe ich irgendwie nicht so gut geschlafen, weil in der OMR sind ja schon dann irgendwie viele Aftershows und Afterpartys, ne? Also das war meist eine Ausnahme.
Ja, was könnte der Grund sein, warum ich das als erste Frage gestellt habe? Für die Leute, die Barrabee noch nicht kennen?
Weil es eine Schlafbrand ist, haha.
Okay, alles klar. Ich sollte lieber sozusagen mein Geld nicht mit Unterhaltung verdienen, verstanden. Spaß beiseite, Schlafprodukte baut ihr. Was ist da das Erste, was dir, oder was ist das wichtigste Produkt, mit dem die Leute euch in Verbindung bringen?
Genau, also unser erstes Produkt und auch unser Hero-Produkt ist die Gewichtsdecke. Mhm. Also das sind diese schweren Decken. Die können dann auch schon mal 5 bis 10 Kilogramm schwer sein. Und da geht es eben darum, da gibt es ja, die gibt es schon seit 30 Jahren übrigens. Also ist nicht was, wo wir das Thema Gewichtsdecke erfunden haben. Da gab es schon diese Decken, wo man kleine Plastikkügelchen mit rein hat oder Glaskügelchen, um die eben schwer zu machen. Und damals, als ich die Idee hatte und selber auch Probleme hatte zu schlafen, bin ich da eben auf diese Gewichtsdecken gestoßen und habe gedacht, Mensch, gibt's schon seit 30 Jahren, gibt's super viele Studien dazu. Und die Studien besagen eben, wenn du dir ein gleichmäßig verteiltes Gewicht auf den Körper legst und vor allem nachts drunter schläfst, verändern sich da verschiedene Werte im Körper. Zum einen ist der Cortisolwert, das ist ja das Stresshormon, wird nachts dann schneller abgebaut. Das heißt auch generell, es muss nicht eine ganze Gewichtsdecke sein, aber so diese leichten Decken sind normalerweise nicht so gut. So eine, die gute alte Daunendecke von Oma ist eigentlich immer noch besser für den Körper zum Schlafen als so diese leichten Decken. Und da kommt diese Idee eben her. Gab es viele Studien eben schon und ich bin da eben dann vor 6 Jahren drauf gestoßen, habe ja dann angefangen vor 6 Jahren in den USA dann das zu gründen.
Was hast du damals in den USA gemacht? Warum warst du da?
Ja, komme hier aus Deutschland, genau aus der Nähe von Stuttgart und bin dann zum Studieren rübergegangen. Ich habe dann an der Columbia erst studiert und bin ursprünglich ja VWLer, ne, also Ökonom, gar nichts irgendwie mit Textilien oder Schlaf oder schweren Decken zu tun gehabt. Und mein erster Job war dann bei der Weltbank.
Ja.
Bei der Weltbank angefangen in Washington.
Was macht man da?
Was macht man da? Also im breiten Sinne Entwicklungshilfe. Und bei mir war es dann so Bankenfinanzierung. Wir haben dann geschaut, wie praktisch eine Bank in Bangladesch oder in Indien agieren muss, dass die Kredite gibt an klein- und mittelständische Unternehmen.
Ist die Weltbank Teil von der UN? Oder?
Genau, die Weltbank ist Teil von der UN, ist sozusagen der Finanzierungsarm von der UN. Und ich bin da dann relativ auch viel rumgekommen. Also angefangen Job eben in Washington, dann ging es weiter nach Dubai, um da im Mittleren Osten zu covern. Und dann im nächsten Schritt nach Indien, in Mumbai. Und dann von dort eben viel in Bangladesch, Bhutan, Nepal gearbeitet. Das war auch alles super cool, bin sehr viel rumgekommen. Habe viele Unternehmer auch kennengelernt, viel eben dann auch diese produzierenden Gewerbe gesehen, viele eben, ja, Manufacturers dann auch, so behind the scenes, aber immer nur so
Interessant zu sehen, aber eigentlich bin ich zum anderen Thema hier.
Aber na, wenn du halt auch so lange irgendwie studiert hast, dann hast du ja gerade einen Job angefangen, dann denkst du jetzt auch nicht, schmeiß ich sofort alles über den Weg. Und ich habe ja auch gesehen, wie schwer das ist, ne? Also eben das aufzubauen. Aber da ist es dann eben viel unterwegs, verschiedene, also entweder im Flugzeug irgendwie unterwegs gewesen oder halt dann in so einem Tuk-Tuk bist du 5 Stunden dann in Bangladesch dann unterwegs und da ist dann schon mit dem Schlaf richtig irgendwie in den Keller gegangen. Und da habe ich dann angefangen, irgendwie zu gucken, du willst ja irgendwie als guter Deutscher irgendwie keine Pillen gleich einschmeißen.
Non-Habit-Forming.
Non-Habit-Forming, genau. Und dann guckst du erstmal, was gibt's da für verschiedene andere natürliche Möglichkeiten.
Viele bleiben ja dann bei Melatonin.
Genau.
Melatonin genau. Hängen. Warum war das für dich keine Lösung?
Habe ich auch probiert. Also wie gesagt, ich glaube, ich habe so ziemlich alles probiert. Bei Melatonin finde ich schon, dass du morgens dann so groggy aufwachst, ne?
Habe ich auch, ja.
Und das war dann auch, also ich wollte ja irgendwie richtig gut ausgeschlafen und sharp dann auch sein. Und klar, du schläfst dann irgendwie so ein bisschen, aber es bist fast schon wie so in einem Dämmerschlaf und bist dann groggy am nächsten Tag. Also das Melatonin hat zumindest bei mir jetzt nicht so die Wirkung gehabt.
Bei mir auch. Ich habe immer gehofft, ich habe irgendwie was, um mal zu sagen, heute schlafe ich meine Nacht durch, aber ich habe die gleiche Erfahrung. Ich habe nicht das Gefühl, der Schlaf ist gut und ich habe das Gefühl, das zieht sich irgendwie noch weit in den nächsten Vormittag bei mir, bis ich mich wieder wohlfühle. Ah, interessant zu hören, okay.
Ja, so diese ganzen auch Tinkturen und da gibt es ja auch kleine Pulver oder Drinks. Also ich habe da wirklich alles probiert, irgendwie gucken.
Magnesium.
Magnesium, glaube ich, ist schon eine gute Sache. Also das ist ja eher für die Muskulatur, um sozusagen das Nervensystem, um diese Entspanntheit zu bekommen, also Magnesium, aber Magnesium versetzt sich jetzt nicht in diesen tiefen Schlaf.
Ja.
Aber ja, Magnesium war was, White Noise Machine habe ich probiert, um sozusagen diese Beschallung, dass man da vielleicht das Gehirn abschaltet und dann irgendwie schläft, hat aber auch irgendwie nicht diesen Wert oder für mich zumindest nicht gehabt. Und bin dann eben eines Tages auf diesen Artikel da von der Temple Grandin. Das ist eben eine autistische Professorin, die damals diese Hackmaschine erfunden hat. Ne?
Was für eine Maschine?
Hackmaschine, also so.
Okay, Umarmung.
Umarmung, also eigentlich komplett auch so eher im Zufall in so einem kleinen Artikel. Das ist ja kurios eigentlich. Mhm. Und in dem gleichen kam dann aber auch sozusagen nochmal die Statistik, dass eben dieses schwere und dieses umarmte Gefühl, dass da Erwachsene dann um 85% von den Erwachsenen schlafen besser, schlafen tiefer. Das war die Studie und dann dachte ich so, cool. Hab mir dann in der Apotheke, in der deutschen Apotheke, eine von diesen Gewichtsdecken bestellt. Die gab es damals auch nur in der Apotheke, weil es halt so in dieser medizinischen Nische drin war. Das kannte ja auch wirklich damals niemand.
Ja. Welches Jahr war das?
Also als ich die bestellt habe, müsste 2016 gewesen sein. So zum ersten Mal mit dem Produkt in Verbindung gekommen. Dann kam der irgendwie dann 6 Wochen später, Lieferzeit dann natürlich auch irgendwie und kam dann so ein graues, war halt jetzt nicht ein cooles Produkt.
Sieht eher aus wie ein Altersheim.
Man hat ja damals oder auch jetzt heute, du gibst Gewichtsdecke irgendwie auf Twitter ein und dann kommt irgendwie Hashtag Mental Illness Gray, weil sie halt nur in Grau und das war so dieser ganze... Die ganze Kategorie war halt sehr medizinisch aufgebaut und irgendwie auch, wenn du halt unter sowas schläfst, hast du irgendwie ein richtiges Problem. Ne? Also ist ein bisschen Stigma auch da, dabei. Aber das Produkt war halt so ein Superstar. Ne?
Ja.
Draufgelegt und weg gewesen, ne? Und ganze Nacht durchgeschlafen.
Ja, das ist so verlockend. Also ich schlafe auf keinen Fall irgendwie nachts gut durch und ich habe dann irgendwie... Also für mich, ich lege mir ein Tuch über die Augen und Ohren und das hilft mir irgendwie, aber das verrutscht irgendwie alles. Und also
ein Tuch, interessant.
Ja, da hilft
genau. Warum keine Schlafmaske?
Ich mag es, dass das Tuch beim Schlafen runterrutscht. Ich brauche es eigentlich eher nur zum Einschlafen. Und von der Maske wache ich auf, wenn ich irgendwie auf der Seite liege, habe ich das Gefühl, dass sie verrutscht und ich habe irgendwie keine kleine Nase, bleibt das hängen. Und dieses Tuch klappt für mich irgendwie gut. Aber deswegen finde ich das, wenn du das so erzählst und 84%, das klingt schon wahnsinnig verlockend. Kann man euer Produkt on top der bisherigen Decke machen oder statt? Ah, okay.
Also es kommt drauf an, luftig, manche Leute, die halt richtig irgendwie kalt schlafen oder halt, also ich nehme einfach Bettdecke und die dann nochmal einfach mit drauf. Gibt Leute, die einfach sagen, ich will irgendwie richtig luftig und die nehmen dann direkt die Decke drauf oder manche nehmen Leintuch und nehmen die dann noch mit drauf. Also das kann man dann anpassen. Aber ich glaube, hier in Deutschland ist ja auch nicht so warm, ist ja meistens irgendwie mal kalt und regnerisch. Da macht schon Sinn, das über die Bettdecke dann draufzulegen?
Ich habe 2018 mal so eine Internetseite beraten, die hieß Thrive Global. Ich
von weiß Arianna nicht. Huffington.
Ja, genau, ja. Die hat das gegründet, so um das Thema Wellness und Mental Health, glaube ich, sollte das gehen. Ich weiß gar nicht, was aus der geworden ist, der Webseite. Nicht verfolgt. Aber ich hatte dann so Zugriff auf deren Analytics bekommen. Ja. Und dann sah man irgendwie, die haben 100 Artikel veröffentlicht und 90% des Traffics kam auf einem Artikel an. Und das war ein Artikel über Gravity Blankets. Und da habe ich das dann damals zum ersten Mal gehört und dachte so, das ist ja verrückt, habe ich noch nie von gehört. Ne? Du hast jetzt erzählt, teilweise ist das schon Jahrzehnte alt, dass es dazu Belege gibt oder dass es das Produkt gibt. Aber Gravity Blankets war dann ein Riesenthema. Und hatte ich auch überlegt, ich wollte dann damals immer was gründen oder vielleicht auch mal. Und dachte ich mir, ach, das gibt's auch schon. In Apotheken kann ich das schon kaufen. Ja. Das auf gar keinen Fall macht das Sinn, da noch irgendwie Mühe reinzulegen. Wie hast du das geschafft, dass du nicht, ja, wie ich, blöde Zweifel hast, sondern dass du wirklich sagst, wisst ihr was, ich mache jetzt mal die erste.
Also genau, es war dann 2018 auch mit Arianna Huffington und wo das Schlafthema und da waren dann diese Gravity, diese schwere Decken, auch ein Riesenthema. Und da war ich auch gerade im Zeitpunkt irgendwie mein Produkt vorzubereiten. Und eine Sache, die ich eben da festgestellt hatte, ist, dass Gravity, die hatten sehr gutes Marketing. Und wie gesagt, das war dann...
Ah, Gravity ist eine Marke, ist gar nicht einfach eine Beschreibung.
Es ist mittlerweile auch so eine Beschreibung, aber es gab auch eine Marke, die praktisch das eben auch... Aber eben genau dasselbe Produkt wie vor 30 Jahren, nur mit einem coolen Marketing. Ja. Und da dachte ich dann, okay, da ist natürlich schon dann diese Problematik, dass du Plastik drin hast, dass du schwitzt drunter. All die Sachen, die ich an meiner Decke halt, die ich da in der Apotheke gekauft habe, halt gehasst habe, waren da noch mit drin. Du hast diese Kügelchen, die sind laut in der Nacht, die dann von rechts nach links, dann fallen die da irgendwie runter, dann hast du eh noch kein Gewicht dran. Und ich habe ja aber gemerkt, da ist eben einfach eine hohe Faszination mit dem Thema und da ist einfach die Nachfrage da. Und da jetzt auch mit einem besseren Produkt eben reinzukommen. Und das war ja auch, warum wir eben diesen Erfolg relativ schnell mit Product Market Fit hatten. Weil im ersten Jahr 70% von unseren Kunden hatten schon eine Gewichtsdecke, eine von diesen alten, und haben dann zu uns abgegradet, weil wir einfach ein besseres Produkt hatten. Also wir hatten sozusagen diese medizinische Nische, wo einfach dieses alte Produkt, klar, manche hatten cooles Marketing irgendwie mit drin, aber wir hatten halt das bessere Produkt. Und ich glaube, du hattest ja gefragt, so was hat mir da noch irgendwie diese Motivation gegeben. Einerseits, ich glaube schon, wenn du gründest, es ist wichtig, dass du, die Basis ist immer das Produkt, also das so differenziert zu haben. Und auch, ich glaube, wenn du irgendwie nur eine leichte Adaption hast oder ein cleveres Marketing, das kann irgendwie vielleicht eine Weile halten, aber es reicht normalerweise nicht sehr lange, um eine richtig fundierte, langfristige Marke aufzubauen, die du ja eigentlich auch über Jahrzehnte aufbauen willst. Und dann natürlich, glaube ich, auch so diesen, wenn man jetzt so wie bei mir auch Mitte 30 ist, wenn man in der Gründung ist, da gibst du ja schon einiges auf. Du gibst irgendwie deinen Job auf, du gibst dein festes Einkommen auf. Ja. Ist nochmal mehr Risiko, als wenn du irgendwie 20 bist. Und für mich war dann irgendwie wichtig, ich habe dann auch mit meiner Chefin gesprochen, meine, hey, wenn das irgendwie schief geht, kann ich meinen Job zumindest irgendwie zurückhaben. Und die waren da halt super supportive, meinen, hey, finde das cool, dass du das machst. Wenn das nicht klappt, mach mal eine Case Study draus und du kommst zurück. Ich hatte also schon so ein bisschen so ein Sicherheitsnetz und dann konnte ich in dem einen Jahr, klar, ich hatte schon meinen Rentenfonds, also die 120.000, die habe ich schon rausgenommen. Das war so dieses Risiko, was ich eingegangen war.
Das finde ich halt so spannend. Ich glaube, ne, falls das nicht jeder weiß, in den USA spart man einen Teil seines Gehalts in einen Rentenfonds selber ein und der Rentenfonds wird dann relativ niedrig Risiko an der Börse. Automatisch musst du selber irgendwie auch sagen, in welche Bereiche das investiert
automatisch
wird.
Automatisch hat er das damals. Du kannst ja noch von deinem Gehalt noch monatlich dazu zahlen, aber das ist schon, weil du kriegst ja in den USA keine Rente. Ja. Also das ist deine komplette...
Ist das der 401k oder ist das nochmal was anderes?
Der 401k.
Okay, und was ich erst jetzt in der Vorbereitung gelernt habe, ich wusste gar nicht, dass du selber sagen kannst, wisst ihr was, I dip into my 401k, ich kann selber was abheben und habe dann aber auch irgendwie ein tolles, oder habe dann die Möglichkeit, irgendwie eine Idee auszuprobieren. Das ist ja unfassbar.
Ja, also wenn du praktisch deinen Arbeitgeber verlässt, dann lassen dich eben manche Arbeitgeber, dann gibt es da die Möglichkeit, komplett eben das dann mitzunehmen. Ja. Also und da hast du dann die Flexibilität, was ja in Deutschland, glaube ich, auch gar nicht geht.
Keiner dürfte sagen, ich möchte was gründen, auch wenn ich dafür einen Teil meiner Rente aufs Spiel setze. Das kenne ich so nicht. Insofern total, total interessant und hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Okay.
Es ist vielleicht auch für jeden, also es ist schon natürlich auch, ist ein Risiko, ne? Deswegen ist das vielleicht auch in Deutschland so zum Schutz, dass da jetzt irgendwie man jetzt nicht, sag ich mal, unüberlegt da irgendwie in die Rente reingreift. Aber ich hatte mir halt dann überlegt, okay, ich habe mir das jetzt angespart und es wird mich natürlich dann, wenn ich dann zurückkomme, zurückwerfen, aber am Ende würde ich das dann wieder reinholen. Also ja, es war dann für mich schon so.
Am Anfang wächst es langsam und am Ende durch Zinseszins hoffentlich
genau
mehr.
Genau. Es war dann schon so, okay, es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich dann bis zum Ende meines Lebens bankrott gewesen wäre.
Ja.
Klar, aber am Anfang ist natürlich schon ein mulmiges Gefühl, wenn du dann da hast, das Geld dann irgendwie rausgenommen und weißt ja auch am Anfang auch nicht so richtig, wie das als erster Gründer, First-Time-Founder, machst du ja alles zum ersten Mal. Also wie funktioniert die Logistik, wie funktioniert die Produktion? Neues Produkt gehabt, auch mit einer relativ neuen Kategorie. Mhm. Wo du ja auch da noch nicht das Marketing so steuern konntest, weil dein großes Search-Volume war. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie Socken gehabt hätte, wo irgendwie schon Millionen von Search-Volume ist, dann machst du irgendwie dein Google, machst dein Meta, es ist more straightforward. Und wir haben ja schon irgendwie überlegen müssen, so wie erklären wir jetzt auch erstmal, was ist eine Gewichtsdecke, wie funktioniert das?
Den Markt erstmal bereiten, ne?
Den Markt erstmal aufzubauen. Und wir hatten da dann schon, glaube ich, waren einmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wie gesagt, Arianna Huffington war eben da, hat irgendwie auch sehr viel über Schlaf geredet, hat über Gewichtsdecken geredet. Und dann kommst du mit einem Produkt an, das halt irgendwie ohne Plastik ist, was luftdurchlässig ist, was auch noch schön aussieht.
Leute, die jetzt nur zuhören, ich beschreibe das mal. So eine Decke von dir sieht ein bisschen aus wie gestrickt, wobei die einzelnen Strickfäden eher so dick sind wie 3-4 Daumen von mir. Also vielleicht keine so 4 Zentimeter Durchmesser oder so, ist gefühlt. Und so ist dann die Decke gestrickt. Am Ende, am Rand so einen schönen Rand drumherum. Aber wie du es gerade beschreibst, luftig und wahrscheinlich auch, wenn ich es bewege, höre ich da nicht viel von, ne?
Genau, ja. Da ist ja nur Bio-Baumwolle drin. Das heißt, da sind jetzt irgendwie keine Kügelchen oder so. Also es ist eine ganz normale, voll, also 100% aus Bio-Baumwolle gestrickte Decke.
Okay, wie groß war deine erste Bestellung? Hast du 10 gekauft beim Produzenten oder
genau.
10.000?
Ja, mit 10 hätte ich gar nicht bestellen dürfen, weil das Produkt gab es ja wirklich nicht am Markt. Ja. Ne? Also ich hatte dann erstmal, ich glaube, um die 50 irgendwie verschiedenen Manufacturers, die ich ja dann auch kannte, weil ich ja in Indien und irgendwie auch dann gerade viel in Asien unterwegs war, auch in Europa irgendwie rumgefragt, meine ich, sag mal, wir machen irgendwie Decken seit 20 Jahren, versuchen wir die leicht zu machen. Was willst du denn jetzt mit so einer schweren Decke? Ja. Und haben alle Nein gesagt. So, nee, sorry, können wir nicht machen, funktioniert nicht. Da musste ich ja als erstes dann die Produktion halt nochmal aufbauen. Also das war so der erste Schritt. Da haben wir irgendwie so eine kleine Garage gehabt, 2 Nähmaschinen, 5 Knitter. Und mein erster Step von der Marketingseite war ja eine Crowdfunding-Kampagne. Wir haben da eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Und haben da dann doch relativ schnell, ich glaube, innerhalb von 4 Wochen 250.000,
ja, super,
eingenommen. Und das kriegst du ja dann auch sofort dann irgendwie auf das Konto. Und dann konnte ich meine erste Bestellung machen. Und dann für den Launch, die hatten der erste Launch war mit 800 Decken.
Wie viel Bäcker hatte das Crowdfunding? Waren das auch schon so Hunderte oder waren das weniger?
Die muss man natürlich zuerst abfrühstücken. Also
genau,
die,
aber das ist ja toll, genau. Dann hat man gleich schon irgendwie Dutzende oder
genau,
Hunderte.
Genau, die haben wir zuerst, das waren ein paar, vielleicht 2.500 oder sowas.
Ja, toll.
Haben wir die und dann sozusagen für den richtigen Launch hatten wir dann 800. Und da habe ich gesagt, ja, das wird wahrscheinlich ein Jahr reichen irgendwie, das Inventory.
2-3 pro Tag, genau, ja. Mhm.
Genau, so langsam anfangen, dann steigern und die waren dann innerhalb von 2 Wochen ausverkauft.
Wow, okay.
Und dann haben wir so, okay, müssen wir irgendwie schneller stricken, schneller die Decken und haben dann eben, also klar, da war schon so dieser Markt von der Kategorie von Leuten, die genau auf das Produkt gewartet haben. So, ich schlafe schon unter der Gewichtsdecke, ich habe genau die Probleme. Also die haben wir dann halt relativ schnell irgendwie praktisch in unseren Funnel bekommen. Aber die Frage war dann halt auch, wie machst du jetzt aus so einem Nischenprodukt eine Kategorie? Und da haben wir dann auch geguckt, was sind denn so die anderen Produkte, die es da, die Gravity Blanket und die es da gab. Und die waren halt alle selbes Produkt, sehr medizinische Positionierung. Und wir haben gesagt, komm, lass mal das genau opposite machen. Und sind dann sehr laut, sehr farbenfroh als Marke eigentlich rangegangen, haben sehr viele Farboptionen dann auch so Home-Decor angeboten. Und waren dann auch innerhalb von 5 Monaten schon in dem ersten Retail Store. Also wir waren dann in West Elm, das ist eben 80 bis 100 Filialen mittlerweile, also in USA, die sind Teil von der Williams-Sonoma Group. Sehr fashion forward, die haben halt immer die coolen Home-Decor-Trends. Das ist sozusagen das, die Einrichtung, die jeder gerne in seinem Wohnzimmer haben möchte. Also, und das hat halt perfekt gepasst. Und die haben, die meinen so, wir haben eh schon irgendwie in diese Kategorie reingeguckt. Und als ihr dann eben auf den Markt kamt, haben wir halt genau gesehen, das kann man bei uns super auf die Couch legen. Und wir waren dann eben sofort innerhalb von 5 Monaten in den Stores. Und davor hattest du Gewichtsdecken in Therapieräumen gesehen und dann auf einmal waren die, wir hatten das Couchworthy genannt. Ja. Also du hast eine Decke, wenn jemand zu dir nach Hause kommt,
ganz
im Wohnzimmer.
Ganz neue KPI, ne? Couchworthy.
Couchworthy, ja. Genau. Und dann haben wir auch da immer, wenn immer die Trends waren, also wir haben uns dann mehr wie eine Fashion-Brand also verhalten. Ja. 2x im Jahr gibt es dann neue Farben und die Farben sind dann gematcht eher mit Fashion-Trend oder Home-Decor-Trend, ne? Dann hast du irgendwie dein Ockergelb, dann hast du deine Sweet Lavender Color, ne? Also nicht nur diese 3 grau, eine weiße und eine blaue, was ja normalerweise das Sortiment ist, aber wir sind halt wirklich reingegangen und so, was ist gerade in der Fashion Show in New York? Okay, ist halt die schrille Pink, mach mal eine pinke Decke.
War das strategisch? Bist du drauf gekommen oder war das auch so ein bisschen einfach, ich versuche das mal? Also wie sehr davon war wirklich, wo du sagtest, ich plane etwas und genauso funktioniert das? Oder wie viele Sachen hast du gesagt, haben wir währenddessen gelernt und haben auch ab und zu natürlich auch Ideen verworfen?
Klar, also ich glaube, am Anfang gibt es irgendwie keinen Plan. Mhm. Du hast so eine roughe Idee, du denkst, das könnte funktionieren, aber also viele Sachen haben auch nicht funktioniert.
Weißt du noch, was nicht funktioniert hat?
Was hat nicht funktioniert? Wir haben mal ein Hundebett gemacht.
Okay.
Und das Hundebett, also wir machen ja alle unsere Produkte aus Naturmaterialien. Und einmal irgendwie war das viel zu klein für die Hunde und dann war es auch dann so teuer, irgendwie das herzustellen. Mhm. Das sah cool aus, aber war dann am Ende einfach auch nicht so das richtige Produkt und hat dann einfach irgendwie dann in den Mix nicht passiert, also hat nicht funktioniert. Also da gab es schon mal irgendwie, man hat irgendwie eine Produktidee, denkt, das funktioniert, bringt's raus und du merkst halt schon am ersten Tag, merkst du ja schon, was normalerweise ein Launchvolumen ist und du merkst halt schon am ersten Tag, okay.
Oh, am ersten Tag schon, okay.
Ja, that's not it. Ja. Aber so mit den Farben und so halt in diese Trends reinzulegen, wir haben ja auch dann diese Partnerships dann jetzt nicht safe geplayed, sondern halt wirklich dann mal uns aus dem Fenster gelehnt. Also wir haben jetzt letztes Jahr haben wir mit Shake Shack, das ist diese Fast-Food-Kette, die so ein bisschen auch elevated ist, mit denen haben wir ein Dopamin-Dekor-Thema gemacht. Da haben wir ein French Fry, also praktisch ein Pommeskissen mit denen designt.
Auch wieder schwer
und dann auch mit einer Pommes. Das heißt, alle, die das bestellt haben, dann sind dann in die Shacks gegangen, haben dann dort ihre Pommes bekommen, haben dann noch ein Pommeskissen und das haben wir zum World French Fry Day haben wir das gelauncht. Also einfach so Sachen, die so unerwartet sind, die halt null medizinisch sind, die auch Spaß machen. Also Humor war halt irgendwie echt ein großes Thema bei uns. Wir haben immer einen April Fool's Joke gemacht. Eine der ersten Kampagnen war, wo wir praktisch am Ende März, den Tag vor April Fools, haben wir gesagt, wir haben die kleinste Gewichtsdecke der Welt für Igel entwickelt, also für Hedgehogs und haben dann mit diesen Igel-Influencers, Hedgehog-Influencers, dann haben wir die wirklich auch diese kleinen Decken erstellt, die waren wirklich dann tiny und hatten dann diese Igel dann positioniert und einfach so Sachen, die so unerwartet Spaß machen, irgendwie, wo du dann auch eine Community mit aufbauen kannst und halt gerade so diese Gewichtsdecken, die ja einfach eher so ein boring und medizinisches Thema haben wir immer versucht, farbenfroh, spaßig, fashion, lifestyleig aufzubauen. Anderes Thema war auch diese Awards, ne? Wir wussten halt, wir sind ja Bootstrap, wir hatten ja auch jetzt nicht irgendwie viel Kohle am Anfang. Und ich wusste auch, wenn jetzt jemand Größeres kommt, also sag ich mal, einer von diesen großen, milliardenschweren Matratzenherstellern, dann wären wir halt weg vom Fenster, ne? Und da wussten wir irgendwie, eine Strategie, die wir halt haben können, ist so, wenn du jetzt in den Medien bist so, oder auch mal einen Preis gewinnst, denn normalerweise dann irgendwie 2 Monate später berichtet man nicht über den zweiten, weil wir so, wir haben jetzt schon über Barabee gerade einen Artikel geschrieben, wir tun jetzt irgendwie nicht noch über euch oder Barabee hat gerade den Red Dot Award gewonnen oder irgendwie den Innovation Award gewonnen, er ist halt jetzt weg. Also im ersten irgendwie 18 Monaten zu sagen, guck mal, dass wir irgendwie wirklich den Namen, also weniger Performance-Marketing, aber wirklich halt irgendwie zu gucken, dass wir halt wirklich in den richtigen Stellen sind, also die richtigen Preise haben, dass jetzt, wenn irgendwie jemand kommt, der mehr Marketing-Budget ist, dass wir da zumindest diese Nische schon mal ein bisschen abgesteckt haben. Das war so die Strategie, die dann auch aufgegangen ist. Also wir hatten so diesen ersten Moment, als wir in Oprahs List, in Weihnachtsliste reingekommen sind.
Wart ihr da überrascht oder war das Arbeit?
Das war Arbeit. Das ist ja im Juni, ne? Da gibt's dann zweieinhalb Tage, wo du dich dann an die Schlange stellst mit irgendwie gefühlt Tausenden von Leuten, die alle ihre Produkte bei Oprah dann einreichen. Kommst du dann in diesen Raum, da sind Tausende von eben Produkten, die dann gesammelt werden. Jeder versucht dann, sein Produkt so rauszuputzen, schöne Verpackung, schönes Anschreiben noch dazu. Und dann gibst du das halt ab, stellst dich dann auch einen ganzen Tag da wirklich in die Schlange, um das abzugeben. Und dann, also das ist nicht, also... Ja. Und das war dann ich, ne? Wir waren ja jetzt auch da ein Mini-Team, aber dann habe ich gesagt, okay, weil wenn die Wette halt, also wenn der Bett halt irgendwie aufgeht, dann wäre es halt mega. Und dann wird das ja vorselektiert, ne? Dann, und dann die letzten 50, 60 Produkte, dann geht dein Oprah rum und sucht dann aus, was sie halt gut findet und was dann dieses Jahr auf die Liste kommt. Das sind dann so 10 bis 15 Produkte, die dann auch gleichzeitig haben, ist dann noch eine Partnerschaft mit Amazon mit dabei, wo du dann irgendwie an der Hauptverkaufszeit dann da auch nochmal diese verschiedenen Touchpunkte bekommst. Und wir waren dann schon im ersten Jahr auf Oprah's Favorite Things.
Das ist ja krass. Also einmal super spannend zu hören, wie da dieser Selektionsprozess da geht und dass da irgendwie viele Menschen stundenlang irgendwie stehen, um ihr Präsent abzugeben. Das hört sich verrückt an. Und dann natürlich kann ich mir vorstellen, was das für einen Push bringt. Ich glaube, inzwischen habt ihr, ich weiß nicht, ob die Zahl noch aktuell ist, über 350.000 dieser Decken verkauft.
Ja.
Wow, krass. Tolle Leistung. Und jetzt hast du vor, ne, eigentlich genau das, was irgendwie Deutsche immer genau umgekehrt machen. Die wollen von Deutschland in die USA. Du fängst jetzt an, aus den USA international zu werden und zum Beispiel unter anderem nach Deutschland zu verkaufen.
Genau. Ja. Ja, wir sind jetzt seit Oktober in Deutschland. Also wir haben jetzt die ersten 6 Jahre einfach uns komplett darauf fokussiert, der Marktführer in den USA zu werden. Und auch wenn du jetzt irgendwie Barrabee eingibst, wir sind auf jeden Fall haben es geschafft, da jetzt der Category Leader zu werden. Und dann war jetzt so, what's next? Da gibt's ja dann irgendwie verschiedene Möglichkeiten. Und für uns, dadurch, dass wir auch die Patente haben für die Decke, ist jetzt letztes Jahr das Europapatent rausgekommen. Da haben wir gesagt, das macht wahrscheinlich jetzt schon strategisch Sinn, irgendwie den Schritt jetzt zu machen in diese internationale Expansion. Da ist dann schon die Vision, halt weltweit der Marktführer zu werden, also für diesen Typ Gewichtsdecke, also diese Knitted Weighted Blanket, wie es im Englischen heißt, dass praktisch, wenn du da in Deutschland, England, Australien bist, dass dann eben Barrabee der Kategorieleader ist. Und das ist so jetzt die Vision für die nächsten 5 Jahre, das wirklich aufzubauen und dann halt auch eine globale Marke aufzubauen.
Wie wichtig ist dir D2C versus Partner oder Fachhandel?
Also D2C ist schon für uns immer noch der stärkste Kanal, auch unser liebster Kanal.
Hat er auch absoluter, also hat er über 50% Umsatzanteil?
Ja, wir haben über 50%. Ja. Und klar, wir haben die Daten, wir sind näher am Kunden dran.
Ist das so ein Ding, wo man einmal kauft und nächstes Jahr vielleicht, also es hört sich für mich auch mal an, wenn man einen gekauft hat, dann erstmal irgendwie 5, 6, 7 Jahre leider erstmal nicht in Kauflaune, oder?
Genau, also die meisten, also zumindest in unserem Modell haben wir halt, wir müssen bei der ersten Bestellung profitabel sein, weil ich weiß nicht, ob der Kunde dann nochmal zurückkommen will.
Was kostet das Produkt?
Hier in Deutschland haben wir für die 5-Kilo-Decke sind es 229 Euro.
Ja. Was kostet eine normale, gute Decke? Was geben Deutsche aus? Wenig, ne?
Also ich weiß nicht, ich glaube Average ist, also wenn du jetzt eine gute Decke kaufst, also eine Down-Decke, das sind dann schon mal 400 bis 600, die du da irgendwie auf den Tisch legen musst. Ja. Aber gibt natürlich, wenn du jetzt bei,
Ahnung. Ja, klar, gibt auch für IKEA 29 Euro.
Gibt es auch für 29 Euro, genau.
Okay, verstanden. Ich habe dich ein bisschen unterbrochen. Partner, Vertrieb ist, aber du findest D2C wichtig, weil du dann auch wie Ownership über die Kunden hast und so weiter. Beim ersten Bestellung versuchst du schon gleich Return zu haben. Okay, was sind dann weiter Möglichkeiten, im CRM trotzdem am Kunden zu bleiben?
Du meinst
Ja, das, genau, dass du irgendwie, ja genau, mehr Decken oder Decken für die Freunde oder hat es dir gefallen, dann schenkt deine Mama eine Decke oder sowas.
Also, ne? wir haben in der Tat auch viele Leute, die jetzt die Kinderdecken halt auch ganz gut finden. Ne? Ja. Also wenn du einmal sogar eigentlich der Eintrittspunkt, du hast mal erst irgendwie für das Kind nochmal eine Decke gekauft und dann irgendwie findet das dann irgendwie auf der Couch, wird das dann weitergereicht, so das ist ja ganz cool, kaufe ich dann irgendwie nochmal irgendwie für die ganze Family. Also wir haben eben ein ganz großes Gifting-Business auch, also gerade Weihnachten ist für uns ein riesiger Verkaufsmoment, wo dann jemand, der irgendwie das gut findet, das dann nochmal an die Family weiter verschenkt. Mother's Day ist ein großer Valentine's Day, also gerade so Geschenke und dann jemanden, sag ich mal, guten Schlaf zu schenken, ist für uns nochmal ist eine gute Sache. Wir haben dann aber natürlich auch noch mal weitere Produkte gelauncht, weil die Annahme kann jetzt nicht sein, dass man Tausende von den Decken kauft.
Ja.
Unser zweites Produkt war, du meintest ja irgendwie, du benutzt auch ein Tuch, eine gewichtete Schlafmaske, was überraschenderweise auch in Deutschland unser irgendwie absoluter Verkaufsschlager ist. Das ist so eine 300 Gramm Tonerde innen drin. Und dadurch, dass sie praktisch sich über das Gesicht dann irgendwie anpasst, hast du halt kompletten Blackout. Mhm. Und das war Produkt Nummer 2, was auch super gut funktioniert hat. Und gerade so diese Produktexpansion zu schauen, was kann man irgendwie jetzt noch machen, was irgendwie so guten Schlaf nochmal befördert, was ist da so in diesem Ecosystem mit drin, ist auf jeden Fall auch nochmal eine Strategie, wo wir da dran sind.
Ich finde das so spannend. Hier auf dem OMR-Festival sind natürlich ohne Ende Unternehmen, die müssen irgendwie mit AI und wie mache ich jetzt aus AI, wie kann ich irgendwie Kosten sparen oder neue Umsätze generieren. Und irgendwie haben wir alle schon auch Angst, dass in 3, 4, 5 Jahren AI einen Großteil unserer Wertschöpfung besser kann mit weniger Kosten. Aber nichts von dem, was du da irgendwie machst, kann man irgendwie groß durch AI ersetzen. Ne? Also nicht mal diese Maker-Community, dass man sich irgendwie Teile zu Hause drucken kann. Das ist bei einer Decke wahrscheinlich auch relativ schwierig. Also du hast deine Nische, die ist wahrscheinlich von der AI und Automatisierung relativ robust verteidigt, oder?
Ich glaube, wenn es an die Produktion kommt, um jetzt gerade das Produkt herzustellen, im Manufacturing, glaube ich nicht, dass sich da zumindest in der nächsten Zeit irgendwas durch AI verändern wird. Was wir aber jetzt schon gesehen haben oder was wir auch als Unternehmen schon mal nutzen, ist gerade bei der Creative, bei den Ads.
Ja, verstanden. Mhm.
Da haben wir schon irgendwie sehr viel gemacht und da ist ja auch gerade echt in den letzten Wochen schon so viel passiert bildertechnisch, videotechnisch, die du halt mit einbinden kannst, dass du auch diese Creative Diversity und das Volumen, was du produzieren kannst mit AI versus irgendwie jetzt dein Grafikdesigner oder Videoeditor, das hat für uns schon einen super positiven Effekt gehabt.
Gibst du mehr, du hast vorhin schon gesagt, du hast viel Branding am Anfang gemacht, gibst du momentan mehr ans Search-Netzwerk für Google aus oder mehr an die Social-Netzwerke?
Mehr an die Social-Netzwerke, ja.
Toll. Ich habe eine Beteiligung bei einem E-Commerce-Unternehmen, wo wir Möbel nach Maß machen. Und da ist es immer noch einfacher, auf Search mehr auszugeben als auf Social Media. Also gerade so im, das ist so Home-Living-Bereich, in dem wir da unterwegs sind, ist Social Media immer noch eine Herausforderung. Hast du da irgendwie 2, 3 Tipps, wie ihr auf gute Ideen gekommen seid, da irgendwie strategisch?
Gut, ich glaube, was wichtig ist, ist nochmal zu verstehen, wer ist eigentlich deine Customer-Persona, das Profile und die auch wirklich zu verstehen ist. Also wo shoppen die, wenn die nachts wach liegen, was sind irgendwie die Gedanken, die denen durch den Kopf gehen. Und also wir haben jetzt auch also Video-Editing-Team in-house, um halt wirklich diesen Content dann zu kreieren, angepasst auf die Persona. Also da haben wir halt relativ viel gemacht und anstatt das irgendwie jetzt eine Third Party irgendwie zu überlassen, dass du das wirklich versuchst, so viel wie möglich von diesem Creative-Prozess irgendwie nach in-house aufzubauen und da einfach die Diversity, also mehr Ads, mehr verschiedenartige Ads, um auch zu sehen, was funktioniert, die dann schneller skalieren zu können. Das war ja irgendwie am Anfang so 1.0, Meta war ja noch irgendwie ein Static Image, irgendwie, dass man dann irgendwie für wochenlang irgendwie bespielt hat. Jetzt ist es ja so, dass man fast schon hunderte von different Creatives hat und zwar nicht nur irgendwie, dann, dass man die Copy da auschangst, aber dass du halt wirklich auch das Storytelling irgendwie mit einbindest. Und okay, ja. Natürlich auch mit Creators zusammenzuarbeiten. Also wir haben eben viel, das klar unser Inhouse-Team, aber dann auch so die richtigen Creator zu finden, die dann auch authentisch sind, die irgendwie auch im Wellness-Bereich unterwegs sind, im Sleep-Bereich, Longevity-Bereich, mit denen wir dann da relevanten Content irgendwie dann auch produzieren können. Das ist auf jeden Fall auch eine Strategie, die gut für uns funktioniert.
Was bringt das Unternehmertum mit sich, was du hart feierst und toll findest?
So ein gewisses Maß an Freiheit. Ich sage immer nur ein gewisses Maß, weil dieses, was man vielleicht oft mal sieht, dass man auf Bali dann irgendwie am Laptop sitzt, das ist dann halt auch nicht die Realität. Aber ich kann mir aussuchen, mit welchen Menschen ich zusammenarbeiten möchte, mit welchen, wie wir die Kultur gestalten wollen im Unternehmen. Also wie wollen wir zusammenarbeiten und schon so ein bisschen mehr so eine Welt gestalten, also wie ich sie eben, die Werte, die ich leben möchte oder in der ich mich auch wohlfühlen kann. Und das ist natürlich schon, sag ich mal, ein Luxus, auch eine Idee zu haben. Also denkst dir was aus und ich denke mal, so viele von uns haben ja immer, hier haben wir eine Idee, hier eine Idee und ich kann das jetzt auch umsetzen, ne? Also und sagen, okay, lass das jetzt echt auch mal irgendwie auf den Markt bringen und wenn du dann halt irgendwie siehst dann irgendwie, du hattest so diese Idee und du siehst dann das fertige Produkt irgendwie vor dir und dann noch findest du die Leute super, ich glaube, da gibt es irgendwie kein besseres Gefühl.
Jetzt muss ich natürlich die Gegenfrage noch stellen, was nervt dich am Unternehmertum, damit vielleicht auch die zu Hause sitzen und keine Unternehmer sind, nochmal sagen, na okay, das beruhigt mich, dass ich doch nie Unternehmer geworden bin.
Also gerade am Anfang, ne, wenn du halt die ersten, sag ich mal, 2 Jahre, du hast keinen Urlaub, ne? Du bist eigentlich fast 24/7 nur am Ackern. Und
wie lange hat es gebraucht, bis du dir ein Gehalt zahlen konntest?
Gut über 2 Jahre. Ne? Also da lebst du schon spärlich, vor allem wenn man sich irgendwie an das Gehalt irgendwie gewöhnt hatte schon, irgendwie schon einen relativ guten Lebensstandard hat. Da gehst du irgendwie dann eher auf Studenten oder Pre-Studenten irgendwie Niveau wieder zurück. Und dann auch so sich halt zu überlegen, also viele sagen ja, man hat irgendwie innerhalb von 1, 2, 3 Jahren schon mega Erfolg. Ich glaube, man muss eher langfristig denken, wenn du halt echt was aufbauen willst, was auch nachhaltig ist, wo auch, sag ich mal, eine gute Sache ist, musst du schon 10 Jahre deines Lebens investieren. Also nochmal auch überlegen, okay, was ich jetzt irgendwie cool finde, finde ich das auch noch so cool irgendwie in 10 Jahren, dass ich da irgendwie jeden Tag irgendwie noch irgendwie aufstehe und begeistert dafür bin.
Schnell und hektisch reich werden ist es eben nicht, ne?
Ja, funktioniert nicht. Und ich meine, als Arbeitnehmer, du kannst dann halt irgendwie sagen, okay, ich wechsle jetzt den Job, ich habe keinen Bock mehr, ich mache was Neues. Und dann als Unternehmer musst du schon dann irgendwie so diese Longevity dann auch noch mal mitbringen. Und da glaube ich, da muss man sich halt überlegen, ob man darauf Bock hat.
Gibt es Produkte, die du am Markt siehst, wo du sagst, oh, die hätte ich gerne erfunden? Das ist Hut ab vor den Menschen, die das irgendwie auf den Markt gebracht haben.
Ich finde die Post-it-Notes, ne? Also das ist so eine einfache irgendwie Entwicklung oder Produkt. Aber gerade jeder benutzt, irgendwie gerade in Creative Sessions die Post-it zu haben. Ja, das wäre irgendwie eine Erfindung. Gibt es überall. Globale Marke hätte ich gerne erfunden.
Wenn wir uns hier in 10 Jahren wieder treffen, ja, zur Podcast-Update-Folge, Was denkst du, wo du da bist?
Also in 10 Jahren.
Ja, 10 Jahre ist lang.
10 Jahre ist lang. Auf jeden Fall globale Marke. Mhm. Also dass du auf jeden Fall sagst, okay, Barabee, wir sind jetzt überall. Wir sind auf der ganzen Welt. Ich habe die jetzt gerade in Japan gesehen. Ich habe die in Australien gesehen. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, so Wunsch Nummer 1.
Aber gibt es irgendwie so Umsatzziele, wo du sagst, jetzt bin ich bei X und dann will ich bei Y sein oder...
Also wir wollen auf jeden Fall in einen 9-stelligen Bereich kommen. Und ich glaube, ja, wenn wir das schaffen, dass wir international sind, ist das auch gar nicht mehr so weit weg.
Kommuniziert ihr, wie viel Umsatz ihr jetzt macht?
Wir sagen schon, also wir sind 8-stellig und jetzt nicht mehr so weit weg dann auch so.
Ja, fantastisch. Wie viele Mitarbeiter hast du?
35 im Headquarter, ja.
Das klingt gut.
Ja.
Katrin, toll. Wenn du zu Hause bist, schläfst du dann 7 Nächte die Woche darunter oder ist das eher sowas, wo man sagt, es gibt so Phasen, wo man...
Jede Nacht schlafe ich darunter, ja.
Ja, krass. Dann kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, mal in so einer Hoteldecke.
Also ich nehme normalerweise auch immer irgendwie eine auf Reisen mit, weil gerade dann die Hoteldecken ja dann schon sehr leicht sind.
Ja.
Jetzt habe ich gerade auf der Reise jetzt keine dabei, weil ich halt so viel hin und her musste zwischen den verschiedenen Städten, dass ich dachte, ich kann jetzt nicht irgendwie zwischen Berlin, Hamburg, München irgendwie immer die Decke mitkarren. Und das merke ich schon. Merkt auch mein Tracker, merkt das, also dass schon irgendwie meine Kurve jetzt so nach unten, also Zeit, dass ich wieder zurückgehe und wieder hier unter meiner schönen, schweren Decke schlafen kann.
Das ist ja ein tolles Modell jetzt mit allen Hotels, Decken zu dingsen, dass man sagt, ich leih mir einen oder sowas.
Ja,
ne?
Das ist stimmt.
So ein Abo, das ich habe, dass ich dann irgendwie 40 Nächte im Jahr auch im Hotel meine Blanket nutzen kann.
Das ist eine gute Idee.
Ja, sehr gerne. Oder eine Reisedecke, wo man Wasser reinfügt, aber Wasser wird irgendwann kalt wahrscheinlich, alles schwierig. Ne?
Ja, weiß nicht, wie man in die Baumwolle Wasser reinfüllen könnte.
Ja, ich weiß nicht. Du siehst sozusagen, das ist der Grund, warum ich keine Burberry erfunden habe. Katrin, vielen Dank für den Input. Unfassbare Marke und das ist ja ein durchaus signifikanter Umsatz, den ihr da schiebt. Herzlichen Glückwunsch dazu und viel Erfolg in Deutschland und das Interesse bei mir ist mega geweckt. Aber auch da nochmal, ich würde es gerne ausprobieren. Aber ich würde jetzt nicht sofort los, also ne, ich bin fall in die Zielgruppe. Ich werde jetzt nicht loslaufen, für 220 Euro mir eine Decke zu kaufen, um mal zu probieren. Gibt es da irgendeine Möglichkeit für viele Leute mal zu sagen, ich probiere das mal 7 Tage oder sowas?
Das ist eine gute Idee. Du meinst einfach so, wo man es momentan ausprobieren kann?
Ja, ich möchte schon wissen, also ich habe gerade 84% sagen, dass sie besser schlafen. Ich bin immer nicht so der Gefühlsguy. Weißt du, wurde das mit einer Blindgruppe gemacht? Wurde das wirklich bla 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 so? Und da, deswegen würde ich es gerne probieren.
Gut, also wir haben jetzt gerade verschiedene Yoga-Studios. Jetzt hier in Hamburg haben wir bei Soma Space, da kannst du zumindest mal 60 Minuten drunter liegen.
Ja.
Oder zum Zweiten ist, du kannst, falls du nicht besser schläfst, kannst du uns doch 30 Tage zurückschicken, ne?
Ja, lustigerweise, also das ist schon mal super. Das ist eigentlich genau das, was ich brauche. Irgendwie fällt mir das immer noch schwer bei sowas, bei solchen Produkten. Aber im Grunde ist es genau das, was ich brauche. Wir haben gerade so eine Babywiege. Die kann man entweder irgendwie für 500 Euro kaufen oder für 60 Euro im Monat mieten und jederzeit zurückgeben.
Ja.
Und wenn ich aber die 500 Euro abbezahlt habe in monatlichen Mieten, dann gehört sie wieder mir.
Das ist smart.
Ja, total gut. Und das ist sozusagen so ein Modell für deine Decke. Dann würde ich heute eine kaufen. Sage ich, kaufe irgendwie 30 Euro im Monat, zahle ich und miete die. Und wenn die 300 Euro abbezahlt sind oder sowas, dann behalte ich die einfach. Oder ich kann sie nach 2 Monaten zurückgeben. Ich glaube, sowas würde ich sofort nutzen, aber ich bin leider auch nur
eine Person. Das ist eine gute Idee, das gebe ich gleich mal unserem Marketing-Team weiter.
Das gibt meinem Leben Sinn, wenn irgendwie erfolgreiche Leute sagen, Christoph, das ist aber eine gute Idee. Insofern, vielen Dank, hast du genau richtig gemacht. Und wir freuen uns sehr über deinen Input. Ganz, ganz viel Erfolg. Und was guckst du dir auf der OMR noch an? Hast du irgendwie was im Kopf?
Gab es noch was zu Social Media.
Mhm.
Gestern auch was ganz spannend war die Schach. Also wie Schach, das ist ja gerade auch ein Trend, wie Brands halt irgendwie Schach irgendwie Creators leveragen können. Also gerade so Creators finde ich spannend, Social Media Themen finde ich spannend und da gibt es ja super viel, wo ich mir heute da nochmal zwischen den Bühnen dann hin und her.
Toll. Vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank auch von den Zuhörenden. Wir wünschen viel Erfolg, viel Spaß auf dem OMR und euch zu Hause. Habt eine tolle Woche, falls ihr das erste Mal einschaltet. Wir haben immer wieder solche tollen Gäste zu Gast. Insofern lohnt sich das Abonnieren und es lohnt sich auch immer mal ein Like dazu lassen oder zu sagen, das war ein toller Podcast. Das ist immer erstaunlich, dass wenige Likes oder wenige Bewertungen schon echt einen tollen Impact haben und uns und das Team freut es natürlich sehr. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, liebe digitale Grüße von
Katrin Hamm
und von Christoph Bursek. Bis bald, ciao.